Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders erstmal meinen Kollegen Basti grüßen. Der hat mich heute schon gescholten. Jetzt schon gestern hat er mich gescholten. 6 Tage ohne Podcast, das wird so nicht gehen. Also was er machen müsste, dass wir immer wieder loslegen. Ja, Thomas, ne? Guten Abend nach München. Wir mussten jetzt ran, ne? Der Basti fordert das.
Ja, hallo. Wir tun das, was in unserem Rahmen möglich ist.
Das hast du sehr schön gesagt. Diese Woche, vielleicht kurz hier aus dem Nähkästchen geplaudert, war unsere Organisations-Messenger-Dienstgruppe auch nicht nur mit Radsport befüllt, weil wir beide, also zwischendurch muss ich dachten, so ist es vielleicht, wenn im Altenheim sich die alten Herren austauschen über Krankheiten in der persönlichen Altenheim-WhatsApp-Gruppe oder Signal-Gruppe oder Threema-Gruppe oder was auch immer. Bei uns war es eine Signal-Gruppe. Weil wir beide just damit am gleichen Tag unsere 2. Impfung erhalten haben und dementsprechend uns eher über unsere Gesundheit beziehungsweise Nicht-Gesundheit beziehungsweise wie es uns geht ausgetauscht hat. Da muss ich zwischendurch richtig schmunzeln.
Ja, tatsächlich ein Zufall, dass das auf den gleichen Tag gefallen ist.
Ja, wie viel Uhr war es bei dir?
15 Uhr, glaube ich.
Also ja, ich war morgen schon. Ja, und uns hat es auch einigermaßen gleich, hatte ich das Gefühl, aus den Socken geschossen. Also so im gleichen Umfang jedenfalls.
Also ja, so das, denke ich, was die meisten so haben.
Ja, also nichts Schlimmes, aber deswegen war zum Beispiel Freitag, Samstag und auch bei mir zumindest wäre es auch am Sonntag, glaube ich, nicht richtig gegangen. Sind einfach ausgefallen, das Aufnahmetage. Und die anderen Tage gibt es ja noch sowas wie Lohnerwerb, Broterwerb, Lohnarbeit, den wir frönen müssen. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob das eine realistische Zahl ist, wir haben eine unfassbare große Zahl an neuen Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen. Zumindest sagen das unsere Download-Zahlen und all denen werfe ich dann jetzt auch mal ein Willkommen einfach so zu. Wenn es wirklich so viele sind, wie es da in Zahlen sich widerspiegeln würde, wäre das verdammt toll. Wenn ihr wollt, dass wir mehr aufnehmen, dann müsst ihr uns zuschütten mit Gold, Geld und Bitcoins. Ja, weil ich nicht wüsste, was ich mit den Bitcoins machen soll. Naja, aber viel wichtiger, Geld, Gold und Bitcoins gibt es bei der Tour nicht zu gewinnen. Da gibt es bei den einzelnen Etappenprämien, aber vor allen Dingen Ruhm und Ehre gibt es da zu holen. Und wir müssen jetzt ein bisschen was nachholen. Machen wir die Kurzzusammenfassungen der letzten Etappen und fangen an bei Etappe Nummer 11. Das war diese Etappe hoch zum Mont Ventoux. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern 2,5 Mal, weil einmal ist man auch nur runtergefahren. Und wie eine Sache vorab zu dieser Etappe. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Hattest du nicht auch den Eindruck, dass dieses Jahr die Fernsehbilder irgendwie nochmal irgendwie, als wenn man es eine Schippe draufgelegt hätte, als wenn man den Regler auf 11 gedreht hätte? Das war irgendwie, fand ich das beeindruckender als sonst.
Ja, vielleicht hatte man da auch ein bisschen andere technische Möglichkeiten noch dadurch, dass man halt zweimal über den Mont Ventoux gefahren ist, da auch feste Kameras zu installieren zum Beispiel.
Ja, ich hatte eher, also das auch, aber ich dachte auch, als wenn, stimmt, da habe ich jetzt noch gar nicht so, vielleicht hat man sich mehr Mühe gegeben, so nach dem Motto, okay, wir produzieren ja zweimal Bilder anstatt nur einmal. Interessant, ja, total schlüssiger Gedanke eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ich fand aber auch, dass so Drohnenflüge viel mehr, also sind mir zum ersten Mal jedenfalls bei so einer Bergüberfahrt mehr aufgefallen, als es jemals vorher der Fall war. Und da habe ich dann hinterher überlegt, ich habe mich nämlich mit einer sehr netten Arbeitskollegin unterhalten, die auch oben stand, also gar nicht so weit vom Gipfel entfernt, vorher drüber unterhalten und die meinte dann auch, dass ihr Freund eine Drohne mitnehmen wollen würde. Da habe ich mich gefragt, okay, lässt man ihn da mit einer Drohne fliegen? Ich glaube eher nicht. Und dann habe ich aber eher gespaßt, dass beim windigen Berg die Drohne wohl ganz schnell weggeweht ist. Vielleicht war auch einfach windstill, deswegen konnte man es das erste Mal mit Drohnen arbeiten oder so.
Naja, also was man so gehört hat, war der Wind wohl nicht so stark, aber ganz, wo du es erzählst, vielleicht noch ein Aspekt, der dazu so ein bisschen passt, weil das ja so ein Naturschutzgebiet aus am Mont Ventoux, da war es von der Präfektur her untersagt, die Straße mit Farbe zu bemalen. Und da gab es auch so eine deutsche Fangruppe aus Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt, die da, das sind so Straßenkünstler, also die malen da so richtige Kunstwerke auf den Asphalt. Und die haben halt vorher noch versucht, mit der ASO zu verhandeln, ob sie da jetzt nicht doch irgendwie den Asphalt vollpinseln dürfen. Ist letzten Endes zu keinem Ergebnis gekommen. Sie sind dann weitergezogen und sollen jetzt da schon den Tourmalet voll bemalt haben.
Ah, okay. Ne, das hatte ich nicht mitbekommen. Aber für mich jedenfalls beeindruckende Bilder. Fand ich sehr, sehr, sehr toll. Vor allem, als ich da mal hochgefahren bin, war es auch relativ windstill. War ich nicht unglücklich drüber, um es sehr vorsichtig zu sagen. Weil das kann da oben ja ordentlich pfeifen und macht dann ja nicht so viel Spaß, wenn man da gegen den Wind angreifen muss. Das Ergebnis der Etappe oder das Zustandekommen des Ergebnisses dieser Etappe, Cross Rules the Cycling, könnte man fast wieder sagen.
Ja, also wir hatten ja gemutmaßt Favoriten oder Ausreißergruppe. In dem
Eine Fall, Mischung war es dann.
Aber hast dann ein paar Verbliebene aus der Ausreißergruppe, die noch vorne geblieben sind. Trek Segafredo hatte da 3 Fahrer gleich in der Gruppe, sieht dann natürlich blöd aus, die sind am Ende Zweiter und Dritter geworden. Wout van Aert hat die Etappe gewonnen und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann schon erstaunt oder ich bin generell sehr erstaunt, wie ein Fahrer wie Wout van Aert mit 1,90 Meter und ja, um die 75, 76 Kilo wahrscheinlich da die Berge hochfliegt.
Ist er, also ich kann oder möchte mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da anfangen zu spekulieren, dass da irgendwas Böses im Spiel ist. Vielleicht ist er einfach in der Form seines Lebens. Also vielleicht hat er sich gezielt darauf vorbereitet, als er es in der Vergangenheit gemacht hat.
Naja, aber das geht ja schon, also ist ja ein anhaltender Trend bei ihm. Beim letzten Jahr bei der Tour de France in den Bergen schon sehr gut. Diesem Jahr bei Tirreno Adriatico hat er sogar Bernal am Berg abgehängt. Das ist ja also entweder eine Ausnahme von der Physik, ich weiß es nicht. Also weil sonst normalerweise ist ja so, am Berg zählt einfach jedes Kilogramm. Und mir hat das auch noch keiner so richtig ordentlich erklären können, wie halt so ein im Verhältnis, also zu einem Normalbürger ist er ja jetzt nicht übergewichtig oder schwer, aber im Verhältnis zu so einem Kletterer, wenn ich das mal vergleiche, mit einem Kenny Elissonde, der da Zweiter geworden ist, der wiegt 52 Kilo und Wout van Aert mit 76 Kilo, also das sind ja fast ja, über 20 Kilo mehr, also und den hängt er dann da am Berg einfach ab, da ja fehlt mir noch so richtig die Erklärung dafür.
Ja, also ich kämpfe mich hier gerade durch die Gewichtsklassen, also was heißt Gewichtsklassen? Schaue mir an, was die Fahrer zumindest alle wiegen, die sonst so dahinter liegen auch. Und da ist in der Tat der nächste Luzenko mit 74 Kilo, sonst sind das alles so Mitte 60 Kilo Fahrer, die da auch sind.
Und das Faszinierende ist ja auch, also das ist halt ein Fahrer, der kann sowohl Bergetappen gewinnen, als auch den Massensprint auf den Champs-Élysées.
Ja, ein guter Allrounder, ne? Mit 26 werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar schöne Jahre sehen. Also, wer weiß. Eine Erklärung kann ich dir jetzt auch nicht geben. Ich hoffe, dass das auch nicht von dir erwartet.
Nee, aber ich wundere mich nur immer so, dass alle da so ein bisschen bei Pogacar kritisch hinterfragen, aber Wout van Aert von allen nur bejubelt wird. Also, ich sehe das eher so ein bisschen kritisch in Richtung Wout van Aert als in Richtung Pogacar. Mhm.
Und was noch hinzukommt, was man ja auch bei den Übertragungen die letzten Tage immer wieder gehört hat, so als oder so anklang, verdammt nochmal, was wäre das für ein, also wir haben ja am Anfang in der ersten Vorbesprechung auch gesagt, so dass der Kampf der Individualisten, oder nicht Individualisten, aber der starken Individualisten Pogacar und Roglic gegen das Kollektiv Ineos, wenn man sich jetzt mal anschaut, was das Team Jumbo so in den einzelnen Leistungen, also als einzelne Personen oder als einzelne Fahrer alles hervorgebracht hat bis zu diesem Tag und was dann auch noch kommt. Naja, das, da wird, also jetzt im Nachhinein kann man sagen, das hätte auch eine sehr einseitige Tour werden können, wenn die alle mit ihrer Klasse Roglic bis nach vorne gefahren hätten und dann der nur noch hätte vollenden müssen.
Ja, also wenn Primoz Roglic da unverletzt bis zum Mont Ventoux gekommen wäre, bin ich mir ganz sicher, das wäre eine ganz andere Tour gewesen, weil ich hätte ihm das schon zugetraut, da zumindest noch in Starkdistanz zu Pogacar zu sein und wie gesagt mit einem Wout van Aert, der am Berg saugut ist und auch einem Vingegaard beispielsweise, der ja in der Gesamtwertung immer noch sehr, sehr gut liegt, hätte man da ganz andere Optionen gehabt, um da Pogacar in die Zange zu nehmen.
Ich gehe fast so weit zu sagen, das hätte man, wäre es vielleicht genauso gewesen wie Quickstep beim Sprint, hätte man, ne, so wie die Cavendish nur noch vorne abliefern mussten, hätte man Roglic wahrscheinlich nur noch vorne abliefern müssen. Und der alleine hätte es dann reißen können. Ein bisschen zugespitzt zugegebenermaßen.
Ja, das könnte schon so sein, ja. Mhm. Und ich finde, so bei dieser Tour de France fehlen so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten, um so taktische oder mannschaftstaktische Dinge auszuspielen.
Finde ich nicht mal. Muss ich dir mal widersprechen. Ausnahmsweise traue ich mich das mal. Ich glaube schon, dass es solche taktischen Möglichkeiten gegeben hätte oder geben würde, aber die Teams, es sind nicht die Teams dafür da. Guck mal, an dem Tag hätte man doch jetzt auch, wie soll man sagen, wenn Team Ineos wäre jetzt gut drauf gewesen, ja, alle gut drauf, man hätte ja vielleicht dann, und der Abstand von Carapaz, der wäre in Schlagdistanz gewesen, ne, dann hätte man ja durchaus bei der ersten Überquerung vielleicht mal mit drei Jungs vorne Vollgas-Attacke fahren können und dann versuchen, über so eine Nummer da reinzukommen, ne? Aber ich glaube, die haben alle schon fast aufgesteckt. Schon zum Teamzeitpunkt. Also egal was sie machen, es läuft ja alles, ne? Also es fehlt daran, finde ich, dass ein, zwei Teams wirklich noch sich Hoffnung machen können und da bereit sind, auch noch das letzte Schüppchen zu geben, also das letzte Hemd auszuziehen und zu attackieren.
Ja, wie gesagt, die sind da alle schon durch diverse Stürze, ja. Verletzungen, Krankheiten, alle schon ein bisschen handicapiert und dadurch fehlt es dann einfach auch an der Kraft, um sowas mal durchzuziehen.
Ja, ja, aber ich glaube, die Strecke, also ich behaupte wirklich, also die Strecke würde es hergeben oder die Strecke würde Chancen bieten.
Naja, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich hätte mir halt von den nächsten Etappen viel, viel mehr erhofft.
Das steht jetzt außer Frage, aber ich weiß nicht, also ich bin noch nicht sicher, ob man das dem Pech der Teams, dem was ist das Gegenteil von Risikobereitschaft?
Feigheit.
Geil, ja, schön gesagt. Feigheit oder Mangel an Möglichkeiten durch Strecke, ich weiß es nicht so genau. Van Aert hat das Ding jedenfalls abgeschossen, wie ich noch finde. Also bei der ersten Überquerung war Vingegaard, glaube ich, noch weiter vorne, der ein bisschen zurückgefallen ist. War für mich jetzt ein Fahrer, klar, den Namen schon mehrfach gehört, aber als der da vorne rumturnte auf einmal, hatte, glaube ich, das weiße Trikot stellvertretend für Pogacar an, fand ich... war für mich jetzt nicht so einer, den ich jetzt jeden Tag vorm Schlafengehen nochmal gucke, wie geht's, Vingegaard. Also fand ich eine schöne Überraschung für mich, aber hat mich gefreut. Naja, ansonsten waren es die üblichen Verdächtigen, ne? Also Uran, Carapaz, Lutschenko, Kellermann, Mass, die so alle da mit rumguckten.
Und ja, man muss ja sagen, also Vingegaard war an dem Tag der Beste. Der hat ja sogar da bei der zweiten Überfahrt Pogacar distanzieren können. Hm. Und kurz dahinter kam dann Carapaz mit Uran und die haben es ein bisschen mit Auge wieder zugefahren. Über die Kuppe sind die dann reingefahren an Pogacar wieder und ja, und dann muss man auch so sagen, wie du schon zu Recht immer kritisiert hast,
ja.
hat die Abfahrt so ein bisschen das Rennen neutralisiert oder ein bisschen verfälscht, weil wäre das Rennen oben zu Ende gewesen, ja, hätte Vingegaard wahrscheinlich so 20, 30 Sekunden auf jeden Fall auf Pogacar und die anderen Favoriten rausgeholt. So konnten die in der Abfahrt zusammenspannen, Uran, Carapaz, Pogacar und den wieder einholen.
Und wo ich auch noch immer drüber nachdenke, dieses Argument, was man ja auch manchmal in den Fernsehübertragungen hört, ne? Ja, da oben ist nicht genug Platz für alle und so weiter. Man hätte ja gar nicht alle oben hinstellen müssen, ne? Du hättest einfach, jeder hätte zwei Betreuer, der eine hätte ihm eine dicke Jacke angezogen und dann wären die einfach gemeinsam runtergerollt, ne? Das wäre jetzt nicht zwingend der Fall gewesen, dass da oben der ganze Tross geparkt hätte. Ne? Also jetzt dann nochmal runterrollen.
Nein, also vom Organisatorischen, das ist eine Ausrede. Also das wäre locker möglich gewesen. Gab es ja auch oft genug Ankünfte.
Ja. Ja, also ich war insgesamt dann doch auf ob der schönen Bilder von der ganzen Geschichte ein bisschen versöhnter, aber so glücklich war ich nicht. Also Pogacar, Uran, Vingegaard, so war das neue Podium vor Carapaz. Ben O'Connor hat es an dem Tag ein bisschen nach unten durchgeschlagen, um es vorsichtig auszudrücken. Wo ist er gelandet? Er ist, glaube ich, 15. geworden, ne? Also hat sich da ordentlich was eingefangen. Fällt mir ein, Dan Martin haben wir Dan Martin einmal schon mal gesehen in der Übertragung? Also da ist der mit Froome irgendwie, hat der so eine Kanastergruppe hinten aufgemacht?
Nö, der ist ja ständig in irgendwelchen Fluchtgruppen auch.
Ja, dann habe ich immer den Anfang verpasst. Okay, keine Kanastergruppe mit Froome. Dann hat der andere Jungs, mit denen er spielt. Das war der Zwischenstand. Ne? Grünes Trikot, nach wie vor Cavendish, Hippepura. Bergtrikot hatte dann zu dem Zeitpunkt Quintana vor Wout van Aert, muss man sich auch mal, also hätte man Wout van Aert wahrscheinlich gesagt, dass er nach der Mont Ventoux-Etappe das Bergtrikot hat, hätte er wahrscheinlich selber auch gesagt, habt ihr einen Vogel, aber so ist es nun mal vor Michael Woods und Wout Poels. Und ja, Jugendtrikot, Pogacar vor Vingegaard und Teams immer noch Bahrain Victorious vor Agi Desert und Ineos. Da gucke ich mal. Movie ist auch mittlerweile so weit weg. Ich glaube, da haben diese, selbst die haben die Hoffnung auf das Mannschaftstrikot aufgegeben. Etappe Nummer 12. Und das war ein Tag. Also ich glaube, dass die Kölner Oberbürgermeisterin sich zu einem Radsportereignis meldet. Ist höchstens mal so rund um Köln der Fall vielleicht, ne? Wenn sie dann gratuliert. Aber dass die Kölner Oberbürgermeisterin Nils Pollitt zu seinem Sieg auf dieser 12. Etappe nach nach Nîmes gratuliert, das ist schon alle, also da war ich ein bisschen stolz auf meine Bürgermeisterin. Schöner Tag, schöne Geschichte und Nils Pollitt, herzlichen Glückwunsch, völlig zu Recht an diesem Tag. Mal, ja, einen rausgehauen und das Ding beendet.
Ja, eine Etappe, wo man eigentlich dachte, sie wäre für die Sprinter so ein bisschen reserviert vielleicht, war dann durch eine Rennkonstellation von einer Ausreißergruppe begünstigt, weil da ja eine ziemlich große Gruppe weggefahren war. Der König war auch vertreten mit Alaphilippe, also war schon mal eine Mannschaft weg, die hinten potenziell gefahren wäre, um eine Massensprint zu erzwingen und ein bisschen überraschend dann auch André Greipel dann in der Gruppe und halt auch Nils Pollitt, die haben sich dann irgendwann ja mit einer kleineren Gruppe, drei Mann beziehungsweise Stefan Küng war anfangs noch dabei, absetzen können von den anderen Ausreißern, ja, und dann schulbuchmäßig, ich glaube, das war so 10 Kilometer vom Ziel, ist er dann losgefahren, Nils Pollitt, und ja, alleine ins Ziel gekommen.
Ja, also mehrfach angetreten und einfach, also ich habe es mir hinterher, ne, ich konnte an den Tagen selber nicht gucken und habe mir dann am, glaube ich, Freitagabend die Etappe Mittwoch von Donnerstag und Freitag am Stück angeguckt. Und das waren einfach alles nur schöne Sachen. Also hat mich wahnsinnig gefreut. Er wohnt ja eigentlich gar nicht in Köln, gilt aber ja so ein bisschen als Kölner, als in Hürth vom hier vor den Toren der Stadt.
Ist in Köln geboren.
Ist er in Köln geboren? Das wusste ich nicht.
Soweit ich weiß schon.
Echt? Ja, du hast die Biografien besser im Hinterkopf als ich. Aber er wohnt hier auch vor der Stadt und ja, also einfach nur schön. Also gut gemacht. Ne? Das für solche Geschichten wird er wahrscheinlich werden wir in Zukunft noch das ein oder andere Mal sehen, gehe ich von aus. Weil aus so einer
6. März 1994 in Köln.
Ach. Jetzt muss mir noch sagen, 6. März 94, da kriege ich ja schon eine kleine Depression. Da habe ich ja, ich bin, glaube ich, war nicht nach Köln gezogen, ich glaube 98. Da konnte mir der 4-jährige Nils schon über den Weg laufen.
Weißt du übrigens, wo ich Nils Pohle das erste Mal getroffen habe?
Sag mir erstmal das Jahr.
2015.
2015. Ja, weiß ich.
Aha.
Ich würde einfach, warum auch immer, tippen auf München Oktoberfest.
Nee, da hatte ich mit München noch nicht so viel zu tun.
Hast du noch nicht?
Das war auf Mallorca im Trainingslager vom Team Stölting.
Ah, okay. Warte mal, 2015, Team Stölting. Ich guck mal, wer dann sonst noch da. Lennart Kemner war dabei, Nils Pollitt. Ja, sonst ja. Aha, und da hast du ihn getroffen. Da hast du gesagt, Nils, alte Säge. Jetzt strenge ich mal an, dann gewinnst du irgendwann mal eine Tour-Etappe, wenn du mich am nächsten Berg abhängst.
Hätte man auch nicht vermutet, also ich war ja da bei denen auch im Hotel, hätte man auch damals noch nicht vermutet, was so aus den ganzen Fahrern aus dieser Mannschaft wird. Da waren dann doch einige Granaten dabei.
Mhm. Und Zweiter von Köln-Schuld-Frechen ist er mal geworden. Mein Arbeitskollege, Grüße an dieser Stelle, hat das mal gewonnen. Also interessant, dass man. Ich hätte jetzt gerne gewusst, in welchem Stadtteil er geboren ist, aber das ist ja nun, machen wir jetzt. Das werde ich wohl mal in Ruhe recherchieren müssen. Ja, also von der Palmares, schöne Sache und ja, also ist jetzt Tour-Etappensieger. Das nimmt ihn, glaube ich, keiner mehr. Kann ich mir vorstellen.
Nö, definitiv nicht. Und es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher anzuordnen als sein zweiter Platz bei Paris-Roubaix.
Ich dachte, du sagst jetzt Köln schon frechen. Ach, meinst du, glaubst du, wenn er, ja doch, doch, jedes Mal, wenn
also
ich
sage, in der öffentlichen Wahrnehmung mit Sicherheit allen Radsportkreisen, weiß ich nicht genau.
Ja, genau, also ja, die öffentliche Wahrnehmung wird ihn natürlich, aber glaubst du, wenn er später mal auf seine Karriere zurückblickt, also angenommen, er würde jetzt noch so 3-4 Siege in dieser Art und Weise feiern, dann würde ihm, glaube ich, dieser zweite Platz bei Paris-Roubaix doch ein bisschen höher anzusiedeln sein, aber vielleicht andererseits den ersten Toursieg. Also Tour-Etappensieg, wollen wir den Kirche im Dorf lassen, ist ja immer was Besonderes oder wird ihm wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben. Gibt es noch mehr zu sagen in der Etappe? Ich wüsste jetzt nichts. Also ich habe mir auf deinen Anraten die letzten 10 Kilometer geguckt. Mehr weiß ich auch nicht. Also
nö.
Dann brauchen wir auch nicht mehr als sagen, Chapeau Nils, Glückwunsch, völlig verdient und Dankeschön. Nächste Etappe war die Etappe dann von Freitag. Da kann man auch eigentlich getrost schnell drüber hinweggehen. Es wurde ein Rekord eingestellt und zwar der von 34 Siegen durch einen einzigen Fahrer bei der Tour de France. Und dieser wurde eingestellt von Mark Cavendish, der seinen grandiosesten 34. Sieg reingefahren hat auf der Etappe nach Carcassonne. Der ja, schönen mittelalterlichen Stadt, 220 Kilometer ist man dahin gedüst von Nîmes rüber und wie du schon mehrfach gesagt hast auch, die haben ihn abgeliefert da vorne. Und er hat dann einfach nur noch die Kerze auf dem Geburtstagskuchen angezündet, damit es eine schöne Atmosphäre gibt.
Ja, auch wenn man mal zwischendurch in diesem Sprint gedacht hat, ja, und jetzt wird da dieser Zug überholt von der König, vielleicht von irgendwie Team DSM oder einer anderen Mannschaft, haben sie es dann doch wieder so genau getimt, dass Cavendish ja nicht wirklich mit viel Vorsprung gewonnen hat, aber doch wieder als erster über die Ziellinie fuhr, obgleich man sagen muss, es hätte auch gut Michael Murkoff gewinnen können, wenn er gewollt hätte.
Und ich sag dir immer, also ne, ich zitiere wieder unsere grandiose Signal-Gruppe, du sagst mir dann oft so, ja, schau ab Kilometer so und so, wenn du weißt, dass ich das nicht gucken kann. Aber du beherrschst natürlich auch die grandiose Kunst, mich dabei nicht zu spoilern, indem du einfach nur jeden Zahl sagst. Aber wenn meine Frau mir schon sagt, weißt du, wer heute gewonnen hat? Und ich weiß, das ist eine Sprintankunft und ich weiß, dass das die Egalisierung des Eddy Merckx-Rekords sein könnte. Dann wusste ich es in diesem Fall schon vorher, leider Gottes. Naja, aber schöne Sache. Manche mögen ihn nicht. Ich habe durchaus Sympathien für ihn. Mark Cavendish, vielleicht noch zu erwähnen, Greipel an dem Platz auf Platz 8. Man muss ja mittlerweile schon fast sagen, zumindest eine Top-10-Platzierung. Und ansonsten können wir, glaube ich, einfach weiterspringen. Dafür haben wir noch genug Etappen,
die
wir
dir. Ja, aber ich wollte zu diesen beiden Etappen noch sagen, ja? Ich war davon halt enttäuscht von Etappe 13 und 14. Liegt jetzt nicht zwingend an der Streckenplanung, sondern mehr an den Witterungsverhältnissen. Ich hätte da halt auf viel mehr Wind gehofft.
Ah, okay. Oh, das hatte ich gar nicht am Schirm. Aber doch, war das, was du mir vorher schon mal gesagt hast, vorher geschickt hattest?
Oder ja, genau.
Ah, okay. Ja.
Das war halt prädestiniert dafür, dass es da Windkanten geben könnte, aber der Wind war einfach nicht stark genug, leider.
Ja. Zieh, kannst du nichts machen. Ist nix Wind, nix Wind. Nummer 14 in unserem launigen Galopp. Auch ein Fahrer, wo ich immer mal wieder gesagt habe, ah, der könnte was werden, da könnte was sein, der könnte mal für den Etappensieg rausfahren. Und ja, an dem Tag ist es dann das geworden. Bauke Mollema hat sich die Etappe geholt von Carcassonne nach Quillan. Am vergangenen Samstag war das dann, wo wir beide, jeder auf seine Art und Weise, in seinem Delirium zu Hause lagen und sich das angeguckt haben. Ich bin immer zwischendurch weggenickt, um ehrlich zu sagen, ich war einfach zu erschöpft oder kaputt von nix. Aber also was ich so gesehen habe, war ganz nett, aber war jetzt auch keine Etappe. Also das war so eine Etappe, wo ich sagen würde hinterher, ja, also das ist jetzt nicht das, was man nur in 10 Jahren noch sprechen wird, außer man heißt Bauke Mollema.
Ja, auffällig fand ich, wie lange es gedauert hat, oder ist ja generell so bei der Tour in diesem Jahr, wie lange es braucht, bis so eine Fluchtgruppe mal steht. Auf der Etappe waren es dann, glaube ich, sogar über 100 Kilometer, bis die da weggefahren sind, nämlich erst in diesem Zweitkategorie Berg bei Kilometer, was war das? 89. Ja, da ist dann eine recht große Gruppe, hat sich dann auch gebildet aus mehreren kleineren Ausreißergruppen. Ja, und Bauke Mollema, der hat das im Prinzip so gemacht, wie er die meisten seiner Siege rausfährt, also aus einer größeren Gruppe und dann versucht da so ein bisschen den anderen einen Schritt voraus zu sein, indem er einfach versucht, schon vorm letzten Berg abzuhauen. sollte eigentlich bekannt sein, hat aber doch wieder geklappt.
Ja, also ich glaube, das war aber auch so eine Etappe, ne? Da wusste jetzt, also hinten den Gesamtklassementsfahrern, da war jetzt, Guillaume Martin hat sich an dem Tag ja, glaube ich, mit vorne reingeschlichen und hat sich da sozusagen...
Ja, es war eine sehr taktisch sehr clevere Maßnahme. Also er ist in die Ausreißergruppe gegangen und ist dann von Platz 9, meine ich, auf 2 gesprungen. Mhm. Und mit einem, also die Gruppe, wo er drin war, ist dann am Ende 11. geworden, eine Minute 28 Rückstand, hat gut 5 Minuten aufs Feld dann rausgefahren.
Mhm. Ja, das war so eine taktische Maßnahme, den hat wahrscheinlich auch, muss man mal sagen, hatten sie nicht so richtig auf dem Schirm, als er losgestiefelt ist. Und da werden wahrscheinlich irgendwann mal so die Funks heiß gelaufen sein, aber andererseits hat man wahrscheinlich auch gesagt, naja, komm, ey, so ein Guillaume Martin, der tut jetzt auch keinem weh, den werden wir schon, der wird am Ende jetzt nicht auf dem Platz stehen, auf dem er war. Andererseits mal auf dem zweiten Platz auf dem Tourpodium zu stehen, ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Immer wieder schön, ich mag diese De Rosa Räder, auf denen Cofidis unterwegs sind, ja, sehr, sehr gerne. Da, immer wieder schön, die da im Peloton zu sehen. Der hat sich dann nach vorne durchgetaucht und ansonsten hat sich dann in den Top 10 aber auch nichts von den Platzierungen zueinander verändert, außer dass, wer war da noch? Mattia Cattaneo ist noch mit hoch und Chavez, aber ansonsten alle einfach nur ein, zwei Plätze runter, gepurzelt durch, ja, diese Emporkömmlinge.
Spannend vor allem ist der Kampf ums Bergtrikot nach der Etappe geworden. Das hat nämlich an dem Tag Michael Woods von Nairo Quintana übernommen. Also 54 zu 50 Punkte zugunsten von Michael Woods. Und dahinter sind dann halt noch Wout Poels und auch Wout van Aert sehr, sehr dicht dran. Also es sind auch Fahrer, die du normalerweise vielleicht auch unter den letzten, ne, 10, 15 am Berg noch erwarten würdest, dadurch bedingt, dass sie so früh schon außer Rang und Traktanten in der Gesamtwertung gefallen sind, kämpfen die jetzt alle ums Bergtrikot.
Das war auch so ein, ich hatte die Tage ein Gespräch mit jemandem, der jetzt, du kennst das ja, also man ist ja manchen Sportarten gegenüber so, man hat keine Ahnung davon, ne, aber findet die jetzt auch nicht doof. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, was fällt mir ein, Volleyball oder Handball, ne? Finde ich eigentlich ganz nett und kann man sich schön angucken, aber habe ich jetzt nicht so richtig die Ahnung von. Und da, so jemanden traf ich die Tage und sprach dann darüber und er meinte, ja, aber die Tour ist doch jetzt eigentlich nicht mehr spannend, oder? Und dann kam musste ich natürlich widersprechen und wenn man dann mal so sagt, naja, also es gibt ja immer das Rennen im Rennen, Tagessieg und Gesamtwertung und dann hast du ja noch die ganzen Trikots und so weiter, die in diesem Jahr, ne, also auch, ich will nicht sagen komplett unerwartet sind, ne, aber wo man dann auch sagen kann, naja, also da ist schon ein bisschen ungewöhnlich und hier noch spannend und danach spannend. Ich finde immer, das wird so wenig, oder das gelbe Trikot steht so dermaßen über allem, dass das schwierig ist, so Lieschen Müller von der Straße zu vermitteln, dass es da noch diese ganzen anderen. Ich meine, die meisten wissen, was ein Bergtrikot ist, aber dass das jetzt nicht nur so ein Abfallprodukt ist, sondern dass da auch wirklich drum gekämpft wird. Das ist schon, das Wissen, das zu vermitteln, finde ich manchmal ein bisschen schwer.
Das ist in der Tat so. Also
ich weiß auch nicht, wie man das ändern könnte, ne? Also das.
Ja, es kommt halt drauf an. Also, sagen wir jetzt mal, ein Deutscher würde das Bergtrikot gewinnen. Dann wüssten natürlich schon mal viel mehr Leute, was damit überhaupt anzufangen. Also ich glaube, nur so geht's halt auch, wenn dann im Radsportkreise natürlich wissen alle, was dieser Kampf bedeutet, aber für das breite Publikum das zu vermitteln, das geht halt nur so.
Mhm. Ja, du meinst, dass damals der Fabian Wegmann sozusagen, dass in diesem Jahr, wo Fabian Wegmann es da getragen hat, dass das sozusagen das Jahr war, wo die Deutschen dem Bergtrikot näher waren als je zuvor?
Na, er hat sie mal beim Giro gewonnen.
Echt? Oh, dann habe ich, aber hat er es nicht mal bei der Tour getragen?
Bei der Tour hat das, glaube ich, auch mal getragen.
Ja, das meinte ich.
Mit zwei Punkten, wo kein anderer einen Punkt hatte oder irgendwie so. Aber beim Giro hat das auf jeden Fall als einziger Deutscher gewonnen.
Ah, das siehst du, hab ich schon komplett vergessen. Ne? So sind wir Deutschen. Ja, aber weißt du, das meine ich einfach. Das ist so, na, wie soll man sagen?
Das Sprint-Trikot wissen ja zum Beispiel auch viele, was mit anzufangen.
Ja, der hat historisch Erik Zabel uns jahrelang mit so genervt, bis wir es endlich alle verstanden hatten.
Genau.
Selbst Rick Zabel muss ja heute noch darunter leiden, dass sein Vater der ewige Sprinterkönig ist. Ich habe dann auch, also ich wurde auch dazu, ich will nicht sagen genötigt, aber wir wurden auch dazu oder überredet, im kommenden Jahr mal, wenn es dann spannend ist, eine Etappe zusammen zu gucken. Und da habe ich mir auch schon diverse Konzepte zurechtgelegt, wie ich den Menschen das dann mal nahe bringe oder erkläre. Aber schon komisch. Naja, Bergtrikot, spannend wie selten zuvor. Uninteressant wie selten zuvor, das weiße Trikot, glaube ich, das noch zu nehmen, Herrn Pogacar, wird sehr, 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 sehr schwer. Und ja, Education First wird sich wahrscheinlich nur ärgern, dass sie ihren Vorabfahrenden, wie spricht man das aus, ich vergesse immer, Lecklemorten, dass er nicht in diese Mannschaftswertung mit eingerechnet werden darf, ne? Weil dann werden die...
Dann wären sie ein paar Stunden vorne.
Dann wären sie Tage voraus. Der ist nämlich eingetroffen heute Morgen in Paris. Und möchte ich kurz an dieser Stelle erwähnen, eine famose Leistung, wie ich finde. Also ich weiß nicht, ob das nicht sogar jede einzelne Leistung eines Tourfahrers ein bisschen in den Schatten stellt für mich.
Ja, hat nur Gewinner im Prinzip diese Aktion. Ja. Zum einen natürlich hat er da Geld gesammelt. Ist, glaube ich, für diese
World Bicycle Relief.
Genau, für diese Fahrrad-Charity. Und zum anderen natürlich hat er damit auch ordentlich die Marketing-Trommel für das Team gerührt.
Ja. Und er hat es, also ich finde diesen Typen auch einfach so irgendwie, der hat das alles so sympathisch gemacht und.
Naja, das ist wohl so ein Fahrer, der es könnte selbst auch, hat ja früher auch, also bei Tour of Utah und so habe ich ihn mal ganz vorne gesehen, könnte auch selbst zu den besten Bergfahrern gehören, hatte aber nicht so richtig Lust drauf, weil er hat halt keine Lust auf so Positionskämpfe oder sich generell in einem Feld zu bewegen. Da tut er sich sehr schwer und dann macht er lieber solche Sachen.
Ja, und mein Gott, ne, also am Ende des Tages sind es auch alles, das muss man vielleicht mal wirklich so krass sagen, wandelnde Litfaßsäulen und ob er, also er hat jetzt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für die ganze Geschichte generiert und Aufmerksamkeit für das Team als so manche andere Fahrer da, ne? Was hat er mal gewonnen?
Ja, und da gibt es doch dieses schöne Buch, was wir beide gelesen haben, Drafting Animals von dem, wie heißt der, Phil Gaiman, der auch damals für das Team von Waters fuhr und der auch gesagt hat, er ist da so ein bisschen der Social-Media-Kasper nur gewesen, also hat sozusagen für einen anderen Zweck ist er für das Team gefahren, nicht eigentlich im sportlichen Sinne.
Ja, aber muss es auch geben, ne? Also der heutzutage ist ja auch schön, dass solche Leute dann da irgendwie, also zumindest bei ihm sehe ich das so, dass solche Leute da eine Position haben, um ihr zumindest einen Teil ihres Lebens ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ne, weil, also das alles, was man, also wird wahrscheinlich, also alles andere würde mich sehr wundern, auch einen bestimmten Film dazu geben oder irgendwie so einen Kurzfilm oder sonst irgendetwas, ne? Also hat da so ein paar Aufnahmen, hat man, sieht man ja heute Social Media mäßig schon, wie da auf einmal an einem Abend sein Vater hinter ihm da irgendwie sitzt als Überraschung. Ne? Und das ist einfach alles sehr grundsympathisch, finde ich, was da gemacht wurde. Wobei das natürlich auch am Ende des Tages alles Marketing ist, das muss man ja auch ehrlich sagen. Kurz Faden verloren. Wir waren bei Etappe Nummer 13. 14. Ich habe es schon gemerkt, weil ich habe nämlich noch keine Überschrift und die Etappe. Von Carcassonne nach Quillan. Bauke Mollema, nochmal angemerkt, hat an dem Tag seinen verdienten Etappensieg geholt. Und das war am vergangenen Samstag. Und dann war es der Sonntag, den man zumindest für meine Person überraschend vor der Glotze verbringen konnte, anstatt sich um andere Menschen zu kümmern, die kleiner sind und sich deswegen nur selber schlecht miteinander selbst beschäftigen können. Ja, du hast als eine Überschrift gewählt, die so schon stimmt, aber irgendwie war das, du hast, glaube ich, mal eben in der Folge schon gesagt, dass bei der Mont Ventoux-Etappe die zweite Abfahrt die Etappe gekillt hat oder die Spannung rausgenommen hat. Kann man eigentlich bei dieser Etappe genauso sagen?
Ja, schon so ein bisschen, weil auch da wieder das Ziel im Tal war, ja. Nämlich in Andorra, dass man da hingefahren und ja, wäre das oben halt am Berg gewesen, hätte es, glaube ich, schon bei den Favoriten noch ein bisschen ernster ausgetrageneren Kampf gegeben. Man muss aber generell sagen, zwar sind ja auf der Etappe auf diesem Port in Valira auf über 2400 Meter Höhe gefahren, aber es ist halt so eine Seite der Pyrenäen, die man ja vom Osten her eher selten befährt, aus dem Grund einfach, weil die Pässe da relativ flach im Verhältnis sind und somit
öde.
Ist es da auch Ja, schwierig, irgendwie große Differenzen rauszufahren. Hm. Und zumal auf diesem Port den Valira oben ein so starker Wind geweht hat, wie man es selten bei einer Bergetappe sieht. Und ja, dann gab es auch wieder so eine taktische Maßnahme von Ineos, die man nicht so ganz verstehen muss. Also die hatten zwei Fahrer in der Fluchtgruppe, Castroviejo und Van Baarle war es, meine ich. Und ja gut, dann hat man halt erwartet, als die Fluchtgruppe dann weg war, dass dann oben in der großen Höhe auf dem Port del Valira Richard Carapaz attackiert, die beiden vorne warten und ihn dann sozusagen bis zum letzten Berg ziehen. Mhm. Aber da kam halt einfach nichts. Die sind halt, haben halt dann auf dem Gipfel gewartet und haben dann weiter in der Gruppe Tempo gefahren, in der Favoritengruppe, was halt überhaupt gar nichts gebracht hat.
Nee, komplett herausgeschmissenes Energie. Also ich habe es auch nicht, wir sprachen ja schon öfter mal von der mysteriösen Mario Kummer Movistar Gedenk Taktik. Das, da war nix, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also es ist so auch so, hä? Nee, so gar nichts. Und da war ja auch noch, war das auch bei der Etappe, wo ja auch das Team, welches Team war es noch gleich, das auch so ein Groupama FDJ, haben die nicht investiert wie sonst, was das Godu das Ding gewinnt?
Ja, die hatten drei Fahrer in der Fluchtgruppe und sind, die anderen haben sich bedankt, weil Bruno Amirai und ich glaube Valentin Madouas waren das, die sind ja gefühlt zwei Drittel der Etappe vorne in der Fluchtgruppe gefahren, die anderen nur auf dem Gepäckträger gesessen.
Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, die haben alle abends einen Fresskorb da vor die Tür gestellt, weil, und wofür haben die das gemacht? Für einen Eimer. Also jetzt etwas.
Ja, aber man muss auch mal sehen, das sind halt Desperados. Also wenn man mal guckt, der König Quickstep, die haben jetzt, glaube ich, 5 Etappensiege geholt. Mhm. Und dann kannst du ja schon mal überlegen, von 15 Etappen sind schon mal 5 Etappensiege weg. Dann nochmal zweimal Alpecin Phoenix, ich glaube, Jumbo Visma hat auch noch 2 Etappen gewonnen und dementsprechend gibt es halt noch viele Teams, die halt verzweifelt jetzt schon so um einen Etappensieg noch kämpfen und der Druck wird immer größer. Dementsprechend hat den halt der sportliche Leiter so ein bisschen vielleicht auch als Strafarbeit dazu verdonnert, ihr müsst jetzt heute unbedingt die Etappe gewinnen mit der Brechstange.
Hm. Ja, aber Brechstange ist, wie man offensichtlich in dem Fall sieht, nicht immer der beste Ratgeber, weil am Ende hat's zumindest mich da mehr so mit einem Kopfschütteln, ne? So, nee, also das war ja nichts.
Schlau war das mit Sicherheit nicht. Also
ja, aber das kann ich über viele Dinge in meinem Leben sagen.
Wenn man mal so guckt, die anderen Teams, also Bahrain Victorious, die hatten da beispielsweise auch 3 Fahrer in der Gruppe. Trek Segafredo, die hatten auch 3 Fahrer. Also wenn ich dann halt sportlicher Leiter bin bei Groupama FDJ, dann versuche ich da zumindest mir die Arbeit mit diesen Teams halt zu teilen.
Ja, selbst wenn ich jetzt Fahrer wäre, wenn ich nicht sportlicher Leiter wäre, sondern nur Fahrer, ja, und würde ich doch mal die anderen animieren, so nach dem Motto, ey, jetzt lass doch mal zusammenspannen, lass uns doch mal zusammen machen. Also, ne, hat mich wirklich ein bisschen irritiert, was das soll. Also habe ich kaum verstanden. Und auch Ineos und Groupama, die kriegen, Preis für die größte
Insel. Ja gut, bei Ineos kann ich mir das noch so ein bisschen erklären. Ich glaube, die können das einfach nicht anders. Die sind das, über Jahre hat man denen das so in den Kopf einmal trittiert, dass sie einfach die ganze Zeit von vorne fahren, dass die nichts anderes können.
Hm, ja. Nichtsdestotrotz, es war halt alles angerichtet dafür, dass es an dem Tag dann was bei rumkommt. Und das ist es nun mal einfach nicht. Also das muss man einfach mal.
Ja, man muss dann ja auch sagen, Carapaz, gut, der hat es dann probiert, aber der hat gefühlt eine Attacke von 5 Sekunden gefahren, hat sich dann wieder hingesetzt. Mhm. Also, und bei den anderen Favoriten, ja, also die haben es zwar probiert, aber da schien mir jetzt keiner irgendwie 2 Beine noch mehr zu haben, außer vielleicht Pogacar. Und konnte sich keiner so richtig auch dann absetzen. Und diese letzte Abfahrt von diesem Col de Baixaldis, oder weiß nicht, wie man das ausspricht, die war ja auch, sah ziemlich gefährlich aus. Mhm. Und ich hätte so gedacht, oben ja, hatte dann der Sepp Kuss 20 Sekunden so ungefähr auf Valverde Vorsprung, der da als Bester der anderen Ausreißer dabei war, dass Valverde das auf der Abfahrt vielleicht wieder zufährt, weil wenn er halt muss, ist er ein sehr guter Abfahrer bei Verde. Aber als ich dann mal gehört habe, dass der Sepp Kuss da auch selbst sein Europadomizil in Andorra hat, also der lebt da und trainiert da, da war eigentlich schon so mehr oder minder klar, gut, der wird sich die Abfahrt jetzt auch schon, wird ihn nicht das erste Mal runterfahren, sondern ja, im Training mit Sicherheit das ein oder andere Mal darunter gebrettert sein. Von daher war mir dann ziemlich klar, dass es Valverde dann wahrscheinlich doch nicht aufholen wird.
Und ich war andererseits froh. Wir wissen beide, was los gewesen wäre, wenn Valverde da böse gestürzt wäre. Ich glaube, der Chris wäre persönlich noch nach Andorra an dem Abend gefahren und hätte Sepp Kuss sein Siegesprämie von dem Tag aus dem Handschuhfach geklaut.
Kann natürlich sein, dass da Valverde auch so ein bisschen Olympia schon im Hinterkopf hatte und nichts riskieren wollte.
Ja, man wird im Alter so blödes, also ich weiß nicht, ob Valverde überhaupt das Alter merkt, ob der überhaupt was mitkriegt, dass er alt geworden ist. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, ich habe ihm so ein bisschen die Daumen gedrückt, aber hast du so auch nur ein bisschen dran geglaubt, dass er, also okay, du sagtest ja eben, ne, in dem Moment, aber nee, ich hatte da auch schon so, das gibt nichts, gar nicht böse gemeint, ne, aber ich hatte da schon keine große Hoffnung für Valverde. Und Sepp Kuss, ich finde auch, ne, ich war leider Gottes vergessen, da gab es nochmal, irgendwann wurde auch die Geschichte erzählt, warum er Sepp heißt mit Vornamen, ich finde es einfach.
Ja, er hat ja auch deutsche Vorfahren.
Ja, ja, das habe ich gehofft.
Großväterlicherseits, die kommen aus der Nähe von Frankfurt und seine Eltern haben ihm, da gab es heute auch ein Interview bei der ARD, halt diesen Vornamen gegeben, damit er so einen ja einmalig unverwechselbaren Namen hat.
Haben sie geschafft. Zum Glück haben sie ihn nicht Cinderella genannt. Aber schöne Sache. Also insgesamt fand ich das eine schöne Etappe. Ne? Quintana hat an dem Tag dann also zwischendurch auch mal angesattelt, eingespannt, aber hat an dem, das war auch nur ein Strohfeuer. Also im Grunde genommen hat Wout Poels war im Rennen um das Bergtrikot der große Sieger.
Ja, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, kein richtiges Bergtrikot-Rennen. Also man hat halt gesehen, an diesem Port den Valira, wo es über 2000 Meter mal hinausging, war es ein ganz anderes Rennen. Da hat keiner gegen Quintana eine Chance. Mhm. Also sobald es halt über 2000 Metern ist, sind halt die Kolumbianer enorm im Vorteil und da sind so ja auch schwerere Fahrer oder schnellkräftige Fahrer, sag jetzt mal wie ein Wout van Aert oder Wout Poels, die kommen da einfach nicht mehr mit, wenn dann Quintana losfährt. Aber bei diesen Bergsprints, sage ich jetzt mal, auf so relativ flachen Bergen wie an dem Tag, ist halt Quintana chancenlos.
Ja, also das war... Ja, aber also dementsprechend, das Bergtrikot wurde dann an dem Tag übernommen, sagte ich gerade, ne, schon von... Na, jetzt habe ich die Etappe wieder von Wout Poels, der da die nötigen Punkte gesammelt hat. Und fand ich aber insgesamt, ne, das war jetzt so auch nicht so ein richtiges Feuerwerk, aber man konnte am Ende hatte man ein bisschen Spannung und ich war dann am Ende doch ein bisschen versöhnt mit der Etappe, muss ich sagen.
Ja, und was er noch sagen wollte, also Guillaume Martin, den wir ja gelobt hatten am Vortag, hat er sich da auf Platz 2 geschoben, hat diesen ganzen Zeitpuffer, den er sich da rausgeholt hat, einfach durch einen Anfängerfehler verspielt. Er wurde oben am Port den Valira zu Beginn der Abfahrt wurde da abgehängt und ist dann nie wieder zurückgekommen.
Ja, ja, deswegen, ne, also wie gewonnen, so zerronnen und das...
Ja, aber du wirst dich jetzt Tode ärgern, wenn du durch sowas wirklich diese Zeit verlierst. Also du bleibst oben über dem Berg dran quasi und wirst dann in der Abfahrt abgehängt, weil du einmal nicht aufpasst.
Ja, also passiert. Es ist Radsport. Ne? Aber insgesamt würde ich dann doch sagen, würdest du denn, also diese Etappe jetzt mal ganz konkret, die rausgegriffene, warst du zufrieden mit der? Also ist das so eine Etappe, wo du sagst, ja, schönes Ding?
Nö. Also ich würde sagen, ja, man kann damit eigentlich aus Klassementsicht nicht so richtig zufrieden sein, weil wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, gab halt diese beiden Etappen in den Alpen, wo Pogacar dominiert hat mit Col de Rome und Col de la Colombier. Klar, da ist einiges passiert. Dann gab es diese Bergankunft in Tignes, wo alle ja sich, fand ich, auch noch so ein bisschen zurückgehalten haben und dann halt diese Etappe über den Mont Ventoux, worüber wir gerade schon gesprochen haben, wo sich das Ganze so ein bisschen neutralisiert hat durch die Abfahrt. Mhm. Und das Gleiche ist jetzt hier wieder passiert und halt auch dadurch bedingt, dass diese Berge, wie gesagt, nicht so häufig befahren werden, aus dem Grund, dass sie nicht so selektiv sind, war die Etappe jetzt auch so ein bisschen, ja, wieder Augenwischerei.
Augenwischerei klingt aber hart. Ja, aber ich fand, aber vielleicht bin ich auch echt bescheiden geworden. Aber mal gucken, was sie noch gebracht, was die Etappen noch bringen. Also da werden wir ja gleich noch drauf eingehen. Kommen wir zur heutigen Etappe. Das war dann die Etappe Nummer 16. Nahvoll El Pas de la Casa nach Saint-Gaudens. Ich habe die Etappe heute weder gesehen, noch mehr als das Ergebnis gelesen. Deswegen
Saint-Gaudens, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ja, das reicht uns aber, um nachzukommen. Was ist denn passiert? Also ich habe nur gehört, also meine, wie sagt man, hier mein Küchenherd, der hat heute rot geblinkt. Ich glaube, das macht er immer, wenn ein Bora-Fahrer gewinnt.
Ja, also am Anfang.
Oder wenn die Katze drüber läuft.
Es gab einen Bergabstart, also die sind da im Prinzip die ersten 40 Kilometer nur bergab gefahren. Da hatten sich dann zunächst Kaspar Asgreen von der König abgesetzt, später hat sich dann auch noch Kwiatkowski von Ineos dazugesellt, genauso wie Mattia Cattaneo, und die wurden dann aber später aufgefahren in der Bergwertung drin, in der ersten Col de Porte von einer anderen Gruppe noch, woraus sich letzten Endes die Gruppe des Tages gebildet hat, und da waren dann halt bedingt durch den Zwischensprint, der dann nach dem ersten Berg waren, auch die beiden Sprinter Colbrelli und Matthews drin. Und ja, im Feld hatte man sich dann mit der Gruppe irgendwie zufrieden gegeben. Und ja, gut, dann hat sich eine kleine Gruppe daraus gelöst, 3-4 Fahrer, und von denen heraus hat sich dann Patrick Konrad solo abgesetzt und hat so ein bisschen davon profitiert, dass es bei seinen Verfolgern eine Rivalität gab und er dann ja solo ins Ziel fahren konnte. Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil Patrick Konrad hatte ja jetzt schon so ein paar gute, ich will nicht sagen gute Tage, ne, aber eben mal Zweiter geworden bei der Etappe nach Quilan, und ich glaube, irgendwie bei dieser ganz langen Etappe war er auch lange in der Führungsgruppe. Also fährt insgesamt, wenn ich jetzt sagen würde, keine schlechte Tour, ist das schon fast untertrieben, und fährt eine gute Tour.
Ja, wenn man es mal aufs letzte Jahr ein bisschen umdreht, ist er quasi das, was Lennart Kemner im letzten Jahr gemacht hat. Er war auch oft in Ausreißergruppen, hat dann auch einen Etappensieg für Bora geholt, und ja, wie du gesagt hast, er war auf der Etappe, die Bauke Mollema gewonnen hat, war schon Zweiter, und auch nur, weil er da den Postabgang einfach verpasst hat.
Ja, das hätte auch noch anders aus können. Also ich sag mal, da kann man jetzt von, also so langsam hat mich das Gefühl, dass das Team Bora jetzt, ne, also mit dem Sieg von, sag mal schnell, Nils Pollitt, ne, mit seinem Sieg jetzt.
Ja, ist schon auffällig, ja? Seitdem Peter Sagan die Tour de France verlassen hat, wirkt dieses Team wie befreit.
Ja, ich sag mal so, das Team Bora wird im kommenden Jahr wohl ein Feuerwerk abfeuern. Wir werden Siege noch und nöcher sehen. Sie werden das erfolgreichste Team der Pro Tour werden vielleicht, wie schon angekündigt. Nee, ohne Flachs, aber naja, also das, ich weiß, was ich mich frage, wenn ich jetzt so ein Ralf Denk wäre, hätte ich eigentlich auch die Möglichkeit, einen Sagan gar nicht mehr mitzunehmen zu rennen?
Klar, kann man natürlich machen. Also er ist natürlich jetzt erstmal verletzt, aber das ist ja ganz oft gang und gäbe. Man sieht es manchmal.
Am Ende des letzten Vertrages noch sich nochmal zu verletzen?
Nein, also man sieht es ja manchmal bei der Tour de France, was dann hinterher rauskommt. Also Caleb Ewan war so ein klares Beispiel, der damals von, ich glaube, es war noch Mitchelton, zu Lotto gewechselt ist und dann nicht für die Tour de France nominiert wurde. Klar sagt das Team dann natürlich nicht, wir nehmen den jetzt nicht mit, weil er das Team verlässt, sondern schiebt da irgendwelche anderen Gründe vor. Aber das gibt es ganz oft so bei Fahrern. Also man munkelt das ja auch so ein bisschen bei Sam Bennett, dass er da von Patrick Lefebvre dementsprechend geschasst wurde und jetzt deswegen nicht mit zur Tour genommen wurde, weil er da auch die Mannschaft verlassen wird.
Ja, also insgesamt, wie du schon sagst, also das Wort wie befreit, das trifft schon gut. Als hätte man einfach so ein bisschen Ballast abgeworfen.
Und man muss dann doch sagen, für Bora ist es dann, wenn es dann jetzt, ja, also sie haben jetzt die Möglichkeit, theoretisch noch Etappensiege zu holen. Also sie haben jetzt schon 2 Etappensiege. Die Möglichkeit, Wilco Keldermann noch in Richtung Podium zu platzieren, wäre dann am Ende doch noch eine erfolgreiche Tour de France.
Ja, das sehe ich auch so. Also, und das, Alles richtig gemacht, also was heißt alles richtig gemacht, ne? Alles richtig gemacht hat wohl kaum ein Team, weil im Grunde genommen weiß ich auch nicht, ob das Team jetzt so das Optimale gewesen wäre, ob man da nicht hätte anders aufstellen können, aber Lirum Larum Löffelstiel ist es jetzt so, wie es ist, und da muss man das, haben sie das Beste draus gemacht. Insgesamt hat sich dann heute sonst irgendetwas getan, was noch erwähnenswert wäre, weil ich würde sonst einfach sagen, naja, gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Da hat sich nämlich nichts getan in den ersten Top Ten. Ne? David Goudou hat sich 3 Plätze nach vorne gearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie in der Ausreißergruppe mit drin war. Aber
genau, da war in der Spitzengruppe mit drin. Bei den Favoriten, ja, da gab es an dieser letzten Viertkategorie-Welle so ein kurzes Antesten, aber mehr war das dann auch nicht, was noch so ein bisschen, ja, jetzt nicht bemerkenswert, aber doch schon auffällig ist. Michael Matthews und Sonny Colbrelli, also die waren jetzt auf so einer Halbbergetappe, sag ich mal, vorne in der Ausreißergruppe, werden Zweiter und Dritter. Und Matthews schiebt sich im Kampf ums grüne Trikot jetzt auf, 37 Punkte ran an Mark Cavendish. Also klar, wenn Cavendish durchkommt, bis nach Paris wird das Trikot wahrscheinlich gewinnen, aber man weiß ja nie, also wenn jetzt mal irgendwie, gibt jetzt theoretisch noch 2 Möglichkeiten für einen Massensprint, wenn er da irgendwie einmal einen Defekt hat, 2 Kilometer vom Ziel und das andere Mal irgendwo auf Position 25 eingebaut wird und Matthews kommt dann beides Mal vorne rein, könnte das theoretisch noch kippen.
Ja, aber also so richtig lang drauf möchte ich nicht. Vielleicht kommen wir da ganz am Ende der Sendung nochmal zu. Oder kommt hier die entscheidende Frage, wer gewinnt in Paris? Das ist der Stand heute. Ich würde sagen, jetzt habe ich fast vergessen, Kapitelmarke zu machen, was mich dann hinter mir sehr viel Zeit kostet. So, kurze Pause gerade gehabt. Jetzt geht's weiter nochmal in die Vorausschau. Und ich bin ganz blöd und habe mir noch nicht die Seite der Tour de France aufgemacht, weil traditionell arbeiten wir mit unterschiedlichen Seiten, damit wir alles beleuchten, von allen Seiten noch beleuchten können. Kämpfer Konrad am Traumziel. Auch eine schöne Überschrift, oder? Von der Tour heute. Kämpfer Konrad. Haben die jeden Tag irgendwie so eine Alliteration? Ist das eine Alliteration?
Ja. Ja, also man muss ja sagen, er hat ja noch nicht viel gewonnen in seiner Karriere. Also
das war sein Traumziel, das wissen wir jetzt.
Der österreichischen Staatsmeisterschaft, was jetzt nicht despektierlich klingen soll, aber da ist jetzt, denke ich, die Auswahl nicht so riesig.
Ich weiß nicht, wie das nicht despektierlich klingen soll. Nun ja, morgen eine Etappe geht von, bei dir, also bei mir, Muret.
17. Etappe, Muret nach Saint-Laurent-Soulon, Col du Porté. Also haben das ja schon mal gesagt, diese Ankunft, die ist bei der Tour de France, wo ich meine 2018 schon mal gab, wo Quintana da gewonnen hat. Also man fährt sozusagen beim Plada D noch ein Stückchen weiter nach oben, komplett auf diesen Col du Porté am Ende, Ork-Kategorie Berg, 16 Kilometer, rund 9% Steigung im Schluss, zuvor mit dem Col du Persourde und dem Col du Val d'Oron Assé sind noch 2 weitere Erstkategorie Berge, aber ja, ein über 100 Kilometer flacher Anlauf.
Die 100 Kilometer flacher Anlauf geschenkt. Ne? Also irgendwie müssen die ja mal ein paar Kilometer zusammenkriegen und die Strecke. Ich glaube, dass wir die 100 Kilometer tun den Fahrern jetzt auch nicht besonders weh. Naja, nach den 2,5 Wochen jetzt vielleicht schon. Aber eigentlich könnte es ein toller Tag werden.
Sprich
nicht so richtig viel dagegen.
Ja, aber wenn man jetzt mal auch mal guckt, ich habe das hier gerade auch nochmal geschickt, mit der Wettervorhersage. Ja, also das schaut jetzt nicht so gut aus für die Fahrer.
Naja, es sieht nicht, also ich möchte einen Profi zitieren, der mal folgenden Satz zu mir sagte, wenn das Wetter richtig schlecht war, dann wusste ich, die anderen leiden nur noch mehr als ich. Das hat mich gefreut.
Ja, es gibt Sonnefahrer und Sonnefahrer, deswegen wollte ich da gerade drauf kommen.
Moment, muss ich nachfragen, bevor ich dich falsch verstanden habe. Gibt es Sonnefahrer und Sonnefahrer oder Sonnefahrer und Sonnefahrer? Muss ich das mit kölschen Einschlag oder mit meteorologischem Einschlag verstehen?
Solche und solche.
Ah, okay. Sonne und Sonne.
Und in dem Falle spielt es halt eher einem Pogacar in die Karten, weil da sagt man ja, er mag eher schlechtes Wetter und bei ja, richtig heißen Bedingungen ist er nicht ganz so gut. Also dessen Leistungsfähigkeit nimmt im Verhältnis zu den anderen nicht so stark ab bei schlechtem Wetter. Und ja, morgen sind da auf 2600 Metern 5 Grad und Regen vorhergesagt und auf 1000 Meter tiefer 11 Grad und Regen. Klingt jetzt nicht so toll und im ersten Teil der Etappe, ja, könnte es auch möglich sein, dass es auf diesem Flachstück die ersten 100 Kilometer da auch eventuell recht starken Seitenwind gibt.
Also ich, das klingt aber alles für mich so, ich komme in eine Küche rein, ne? Also es ist dunkel und ich komme in eine Küche rein und so ganz langsam wird's hell und ich sehe überall Zutaten, die ein tolles Gericht erzeugen könnten.
Ja, mit Sicherheit. Also die Etappe kann so oder so, so laufen. Ich glaube nur nicht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Fluchtgruppe da durchkommt.
Und ich wette dagegen, ausnahmsweise mal. Ich wette hier so eine Limo. Ich wette eine Limo dagegen, dass eine Fluchtgruppe. Keine Fluchtgruppe. Ich glaube nicht so eine Fluchtgruppe von so 5, 6, 7 Fahrern. Ich glaube eher, dass sich so. Unten am letzten Berg werden sich so 18, 16 Fahrer zusammen, also ne, die Besten, die Führenden, und da werden sich dann 3, 4 absetzen. Und weißt du, wer morgen gewinnt? Das habe ich gerade im Kaffeesatz in der Küche gesehen. Quintana. Das ist eigentlich, glaube ich, ein guter, ne, schlechtes Wetter stört ihn, wenn ich es mich richtig entsinne, nicht so richtig. Es geht sehr hoch. Ein 16 Kilometer Anstieg ist jetzt auch nicht so das Schlechteste. Ich glaube, morgen gibt es eine Allianz der Südamerikaner.
Naja, und wenn man es halt auch mal so sieht, es hängt auch viel davon ab, was probieren die Klassement-Teams. Also Ineos, die müssen ja was machen und die müssen im Prinzip auch, können die nicht zuwarten bis auf den Schlussanstieg, weil wenn man mal in der Gesamtwertung guckt, Richard Carapaz, wenn er noch aufs Podium will, dann hat es 15 Sekunden Rückstand auf Platz 2 Uran, aber er ist der schlechtere Zeitfahrer im Verhältnis zu Uran, zu Vingegaard auch und zu einem Wilco Keldermann, der jetzt auch noch nicht weit weg ist. Von daher, so hat man jetzt auch gesehen bei den anderen Bergetappen, er ist die anderen im Duell Mann gegen Mann so nicht losgeworden und ja, Ineos hat ein starkes Team und die müssten eigentlich schon vorher versuchen, ihn anzugreifen.
Also das wird morgen, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr sage ich, das wird ein tolles Ding. Und man muss ja auch im Hinterkopf behalten, die Etappe danach, ne, also, warte mal, habe ich, ja doch, die Etappe danach, ne, am Donnerstag, von Pau nach Luz Ardiden, mit dem Tourmalet und Luz Ardiden, da ist natürlich ein legendärer Tag, aber ich glaube fast, dass die Etappe morgen mindestens genauso gut dafür geeignet ist, Alarm zu machen.
Ja, also, ich denke, die fast noch mehr, also, weil man da halt 3 Berge gleich hat. Ja. Nicht nur 2 Berge, wo man halt was probieren kann.
Vergiss nicht den Viertkategorie-Berg am Anfang, bei Kilometer 54 und bei Kilometer 10.
Ja, der wird es mit Sicherheit
auch. Der wird es richten. 2,6 Kilometer mit 5,6%. Ich glaube, das würden wir sogar auf dem großen Blatt vielleicht noch so gerade schaffen.
Das ist eine Schippe Sand.
Ja, aber den Berg kategorisieren die. Beim Giro würden die fragen, Entschuldigung, wo geht's denn hier? Ging es gerade bergauf? Ja, ich habe so die Befürchtung, Donnerstag, da passiert nichts. Ne? Also Col de Tourmalet, immer wieder ein Fest, immer wieder schön zu sehen, schöne Bilder und so weiter. Aber mit der langen Abfahrt dann von rund fast 20 Kilometern und dann diese 13 Kilometer nach Luz Ardiden, das ist ja auch nicht richtig steil genug, glaube ich. Ich glaube, das wird
so ein... Also Tourmalet an sich ist, denke ich, sehr, sehr... Das hängt halt davon ab, wie das gefahren wird. Also... Da kann man auch, die Möglichkeit ist gegeben, da richtig was zu veranstalten. Und diese Abfahrt nach dem Tourmalet, da unten gibt es halt kaum ein langes Flachstück. Also das sind vielleicht 5 oder 6 Kilometer, wo es da flach ist und dann geht schon rein in den Schlussanstieg.
Ja, aber ich glaube, das ist mehr so ein, also das wird am Donnerstag mehr so eine, also wenn, dann muss man am Mittwoch, morgen muss das Messer ausgepackt werden. Ich glaube, am Donnerstag, das wird... Sich auf Donnerstag verlassen geht überhaupt nicht. Also 0,0. Und also wenn du Mittwoch nicht alles gibst, dann brauchst du es Donnerstag auch nicht mehr rausholen. So ist so. Also wenn noch irgendwer irgendwie eine Chance sehen möchte, entweder Pogacar, ich lache selber ein bisschen innerlich bei dem Gedanken, Pogacar noch vom Podium runter zu schießen da oben, also vom obersten Platz. dann muss das morgen passieren. Und Donnerstag, ja, Donnerstag können sie ein bisschen noch ums Podium fahren, aber so richtig, naja. Freitag?
Ja, ist eine Etappe für einen Sprint.
Wenn du Cavendish wärst, wie groß, wie viel, ja, nee, also weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ja klar, der wird natürlich versuchen, am Freitag zu gewinnen und die 35 voll zu machen. Aber es wäre schon geiler, wenn er die 35 in Paris voll macht, oder?
Ja, aber er hat ja lieber 36 als 35.
Auch wieder wahr, auch wieder wahr.
Zählt ja, hängt halt so ein bisschen davon ab, es gibt es auch nicht mehr, man hat es auf der Etappe gesehen, die Pullet gewonnen hat, gibt nicht mehr so viele Mannschaften, die unbedingt für einen Sprint kontrollieren wollen. Wenn ich da mal so gucke, okay, Alpecin vielleicht noch, wenn Philipsen dann noch im Rennen ist, der König, ja, aber das war es dann auch schon, ganz grob gesagt, schon fast. Kann auch sein, dass da vielleicht, wenn am Anfang, da geht es ja auch so ein bisschen rauf und runter mit diesem Viertkategorieberg, wenn da die Gruppe richtig die Zusammenstellung hat, dass da eventuell auch eine Ausreißergruppe durchkommt, will ich auch nicht abschließen.
Ja, könnte auch sein. Dann holt er es halt in Paris. Wenn er an dem Tag Cavendish nicht den Sprint holt, dann schiebt er Lefebvre am Samstag so dermaßen die Geldbündel unter das Laminat der Hotelzimmer. Das glaubst du nicht. Ich glaube, das wäre einer der größten. Weiß man eigentlich, wie Patrick Lefebvre und Eddy Merckx zueinander stehen?
Weiß ich nicht.
Nee, weiß niemand. Müsste man, weiß ein Hörer das? Bitte melden. Wäre jetzt noch so ein schöner Treppenwitz der Geschichte, wenn die sich nicht mögen oder so. Das wäre noch. Dann wird dann noch mehr Geld in den Koffern vor die Hotelzimmer stellen. Ach, wäre schön. Ja. Klingt aber auch, also jetzt so mit den Hügelchen, die da hinten rauskommen, 200 Kilometer nicht lang, ja, das kann gut sein. Und in Paris wird dann die Wahrscheinlichkeit an Sprints doch nochmal größer sein.
Also wir hatten ja im letzten Jahr so, auch so eine ähnliche Etappe, meine ich mich erinnern zu können, kurz vor Schluss, wie die 19. jetzt in diesem Jahr. Und da war es ja sogar so, dass dann Peter Sagan und Sam Bennett in der Ausreißergruppe waren und ums grüne Trikot dann noch gekämpft haben. Auch das ist nicht ausgeschlossen.
Ja, vielleicht versucht auch Cavendish nochmal in die Ausreißergruppe reinzukommen. Ne, damit
das wollte ich damit sagen, ja.
Ja. Ich wollte das für die Leute, die vielleicht nicht so schnell sind wie ich und da, ich dachte, ich hätte einen hellen Moment und naja, du weißt, was ich meine. auch eine Möglichkeit, um auf Nummer sicher zu gehen. Kommen wir zur Etappe am Samstag. Da wird es dann, ganz klar, Zeitfahren. Gibt es da überhaupt noch, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ich müsste sehr lange nachdenken, um zu gucken, wen ich da als Favoriten, also ne, so als Etappenfavoriten sehen würde.
Ja, vielleicht so ein Stefan Küng noch.
Ja, okay,
vielleicht, den haben wir noch. Vielleicht dabei. Einen Nils Polit, der das auch sehr gut kann, Zeit fahren.
Also. Ja, und der auch noch frisch, also was heißt frisch ist, ne, aber offensichtlich noch mit noch Kräfte.
Ja, da gibt es ja einige Fahrer, die sich so ein bisschen jetzt aufspannen können. Für den Tag vielleicht noch von diesen Zeitfahrspezialisten. Aber klar, am Ende der Rundfahrt gelten in so einem Einzelzeitfahren ja auch bei den Klassements-Favoriten immer ein bisschen andere Gesetze als zum Anfang noch.
Genau. Ja, und dann, also tut sich, also von den Favoriten gibt es da irgendwie, also glaubst du, dass es da jetzt mal abgesehen davon, dass ein Carapaz der deutlich schlechtere Zeitfahrer ist als die anderen, die gegebenenfalls dann da auch nur noch ums Podium mitfahren. Ansonsten wird sich da Pogacar, wenn bis dahin alles gut gegangen ist, da auch keine Blöße mehr geben. Ne? Immer vorausgesetzt, alle bleiben gesund und alle kommen sicher durch. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung dafür.
Ja, ich schätze also, der wird da nur noch verwalten und eventuell auf den Etappensieg fahren da.
Ja, aber das wahrscheinlich auch ohne Risiko. Naja, und dann Samstag?
Sonntag.
Sonntag, natürlich. Ich finde es immer befremdlich, dass so Sportturniere an einem Sonntag. Ich finde es immer schöner, wenn die am Samstag ändern. Dann könnte man noch ein bisschen, weißt du, dann muss man nicht direkt danach in die Arbeitswoche. Könnten auch die Fahrer noch einen Tag ausruhen, wobei die können sich wahrscheinlich länger ausruhen. Am Sonntag dann Champs-Élysées. Naja, und wir wünschen uns natürlich immer wieder mal, dass es ein Ausreißer schafft, dort rauszukommen. Aber dieses Jahr ist einzig und allein, setze ich total voll auf Karte Cavendish und Sieg auf dem Champs-Élysées. Ob sie es 35 oder die 36 ist, ist egal. Malt Paris grün an. Das hat er sich verdient.
Ja, mag sein. Also er wird sich das als großes Ziel gesetzt haben, nochmal auf den Champs-Élysées zu gewinnen. Aber das haben auch andere. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein André Greipel da auch nochmal gewinnen wollen würde. Und mein persönlicher Tipp ist ja so ein kurioses Szenario, dass auf Wout van Aert den Massensprint auf den Champs-Élysées im Bergtrikot gewinnt.
Ja, das wäre auch eine Nummer. Wenn
Macht
André
den
Greipel.
Marcel Wüst. Er macht den Marcel Wüst.
Ja, aber der hat das am Anfang einer Tour gemacht und nicht am Ende. Also, wenn am Ende Greipel und Cavendish auf 1 und 2, egal in welcher Reihenfolge sind, ne, ich weiß nicht, dann Hörer können gerne unter dieser Folge hier einen Kommentar hinterlassen, was ich dann machen muss oder machen soll. Also, da werde ich mir irgendwas ausdenken. Wenn die zwei am Ende 1 und 2 belegen, egal in welcher Reihenfolge. Also, das ist mir dann auch egal. Ob ich dann hier, keine Ahnung, als einziger Kölner. Mit einer T-Mobile-Kappe und T-Mobile, habe ich noch, ich glaube, ich habe sogar noch T-Mobile-Hose und T-Mobile-Trikot von früher. Habe ich mal gewonnen. Damit einmal, keine Ahnung, die innere Kanalstraße, Fahrradkorso rauf und runter machen muss oder keine Ahnung, irgendwie. Werde ich auch mit Foto belegen. Oder denkt euch das aus. Also, solange ich Kleidung anlassen kann, ist mir fast alles egal. Fürs nächste Fotoshooting, wo ich dabei bin, Schnurrbart wachsen, egal. Das fände ich toll. Und wenn André Greipel gewinnt, dann fahre ich am Sonntag. Nee, dann fahre ich nächste Woche irgendwann nach Hürth und lege irgendwo mal eine Kappe nieder. Dafür, dass er nochmal eine Etappe gewonnen hat bei der Tour. Gut, dann war es das, oder? Fällt uns noch was ein?
Nö, also es gibt jetzt schon einige Fahrer natürlich auch, die jetzt, also beispielsweise Nibali ist ja schon ausgestiegen wegen Olympia. Mathieu van der Poel ist auch schon ausgestiegen wie Olympia. Bin jetzt auch mal gespannt, was so ein Wout van Aert jetzt in den nächsten Tagen macht, weil der will ja auch bei Olympia gut sein. Also wird man dann sehen, ob man dann so bei der Tour noch durchziehen kann, wenn man da bei Olympia was reißen will.
Vielleicht kann man, also wenn Wout van Aert deinen Traum wahr werden lässt, ne? Also er müsste ja jetzt, also ich glaube, dass du die nächsten Tage auch überstehen kannst hinten im Gruppetto. Ich glaube, da werden ja einige sein, die sa sich sagen, ey, wir machen jetzt hier ganz hübsch, wir haben noch Ziele dieses Jahr. Und man hat es ja auch oft genug erlebt, wenn die Gruppen groß genug sind, dann ist die Tour ja auch ein bisschen flexibel bei der Wahl, wer rausfliegt und nicht. Also stell dir mal vor, so ein Wout van Aert fährt jetzt wirklich noch ins Bergtrikot. Den würden sie ja dann nicht hinten aus der Zeigersäcke. Weißt du, in dem Moment, wo er ins Bergtrikot fährt, kann er ja hinten in der Karenzzeit machen, was er will. Die nehmen ihn ja nicht im Bergtrikot aus der Karenzzeit. Das kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, aber das Faszinierende ist ja auch, dass er im Prinzip noch, wie viel sind es jetzt noch? Eins, zwei, drei, vier, alle fünf Etappen theoretisch noch gewinnen kann. Also der kann sowohl die beiden Bergetappen gewinnen, der kann die beiden Massensprints gewinnen, kann aber auch das Zeitfahren gewinnen, theoretisch.
Ja, aber beim Punktetrikot ist er aber zu weit, grünen Trikot ist er zu weit weg. Da kann
Grüntrikot
er.
ist er schon zu weit zurück. Da hat er 101 Punkte, erst zu 279.
Aber stell dir mal vor, was das für eine Eddy-Merckx-Huldigung gewesen wäre, wenn Wout van Aert im grünen Trikot und Bergtrikot gefahren wäre und und Cavendish hätte ihm dann gleichzeitig noch Eddy Merckx, also Eddy Merckx wäre in aller Munde gewesen, die ganze Zeit.
Ja.
Und im Sinne von, wie soll man sagen, nicht im Sinne von nur Gutes, also auch nicht Schlechtes, aber ja, wie soll man sagen? Also, ja, du weißt, was ich meine. Viele Aspekte dieser Tour wären auf alle auf Eddy Merckx gemünzt gewesen. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Restwoche, eine vor allen Dingen eine schöne Resttour. Bleibt alle gesund. Schaut euch die Tour an. Morgen der Tag ist bei mir nochmal dick im Kalender. Zwei Fragen, nee, ein paar Sachen habe ich noch. Wer es bis jetzt geschafft hat, zuzuhören? Punkt 1. Vielleicht weißt du das auch. Stell dir mal folgende Situation vor. Ich fahre relativ viel Auto, leider Gottes. Jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber viele Tage. Und ich komme oft, bin ich in der Bedrulle zwischen, ich sag's mal grob, 17 und 18 Uhr Auto zu fahren. Gibt es eigentlich auch gerne im Internet irgendwie einen Radiosender oder eine Möglichkeit, jetzt datensparsam, und mit datensparsam meine ich nicht Eurosport, Livestreaming, was ich mir während der Autofahrt eh nicht angucken wollen würde, sondern so eine Art Radiosender, wo ich das hören kann nur?
Wo du sozusagen das Rennen, die Etappe hören kannst.
Ja, also genau wie.
Eine Live-Radio-Reportage.
Ja, genau. Und das noch am besten in einer Sprache wie Englisch oder Deutsch, die ich gut verstehe.
Ja, ich glaube, das gibt es mit Sicherheit, im französischsprachigen Raum, ich glaube auch bei den Italienern gibt es sowas und bin mir nicht sicher, aber vielleicht gibt es sowas bei BBC oder so, da würde ich das noch am ersten verorten, aber ich weiß nicht, ob du sowas mit deinem Radio empfangen kannst.
Nee, es könnte ja als Internet-Livestream sein, das wäre ja okay. Weißt du, ich könnte es ja als Internetradio hören über...
Müsste man mal gucken. Also ich kann, wie gesagt, ich kann mir das am ehesten bei der BBC irgendwie vorstellen, dass die sowas anbieten.
Naja, für morgen wird es ein bisschen knapp. Da müsste ich heute Abend nochmal eine Schnellrecherche machen. Aber grundsätzlich wäre das ja auch eine Geschichte, die mich interessieren würde. Ne? Also und BBC, also Englisch wäre wär machbar, sag ich mal vorsichtig für mich. Und wenn nicht... Dann komme ich zu Punkt 2. Wer von diesen vielen neuen Hörern, wenn es die wirklich gibt, uns etwas Gutes tun möchte, es gibt auf unserer Seite Willehome unterstützen. Also es gibt schon wirklich, wofür wir sehr dankbar sind, Hörer, die uns unterstützen. Entweder bei eine kleine Spende oder eine Schenkung oder wie man das heutzutage nennen mag, tun uns was Gutes, entweder durch eine Beweisung oder via einer PayPal-Transaktion oder auch, was immer gern gesehen ist, Auphonic spenden. Das ist einfach, Auphonic ist ein Dienst, der unser Audio gut macht und schön macht. Und das kaufen wir sonst und wenn ihr uns da 5 Stunden oder so schenkt, dann sind das einfach 5 Stunden Sendung. Also jetzt so, ja, wie viel sind Sendungen? Sind das so gut 3 bis 4, die dann quasi von euch gesponsert sind. Man kann auch, wenn man das möchte, über ein Amazon-Suchfenster bei Amazon was bestellen und dann kriegen wir einen ganz mini kleinen davon. Also wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid und denkt, ja, das ist schön, das möchte ich, dass die Jungs das weitermachen und immer weitermachen. Wir machen das ja schon ein bisschen was. Das machen wir, weil ihr uns helft dabei. Also zumindest so geldmäßig. Ja, oder? Und danke dafür.
Jo, und, danke.
Ja, und ich sag ganz besonders danke nochmal dir, Thomas, für deine Zeit heute Abend. Und ich denke mal, wir werden dann in der nächsten Woche folgende Dinge feiern. Rigoberto Urán hat die Tour de France gewonnen. Mark Hamill hat den 36. Sieg in Paris errungen. Also nicht den 36. Sieg, sondern seinen 36. Tour de France Sieg seinen 35. Sieg bei der Tour de France sich geholt. Allerdings in Paris hat André Greipel gewonnen, ja, vor Mark Cavendish. Und was können wir noch feiern? Ach ja, und Wout van Aert ist im Bergtrikot angekommen. Das sind so das Fazit, was ich kurz durch eine Zeitreise von letzter Woche schon heute verkünden darf.
Ja, sehr orakelisch.
Alles klar. Macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.